Herzlich willkommen zu Ofenfrisch vom Therapeutentisch, dem Podcast für alle, die sich bewusst weiterentwickeln möchten und einen Blick hinter die emotionalen Kulissen des Menschseins werfen wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ofenfrisch vom Therapeutentisch und ich habe heute meine erste Gästin und das ist die Silke Rusch. Die ist Psychologin und in einer Führungsrolle in einer großen Klinik und ich habe einen LinkedIn-Post von ihr gelesen, also wir kannten uns schon vorher und ich fand sie eh schon sehr sympathisch und als ich diesen Post gelesen habe, dachte ich, okay, we should talk. Und zwar hat sie einen Post gemacht darüber, dass es Frauen immer noch schwerfällt, ihren Wert monetär abbilden zu lassen. Sie hat sogar nicht nur gesagt, es fällt ihnen schwer, sondern sie hat sogar gesagt, sie schämen sich oft dafür, wenn ihr Wert sozusagen monetär gematcht wird. Und ich fand das Thema sehr spannend, auch was Gender Pay Gap angeht, Gender Pension Gap. Und ja, und ich habe gedacht, ich unterhalte mich mal mit ihr darüber, was sie meint, woran das liegen könnte. Und liebe Silke, magst du dich vielleicht einfach auch mal in deinen Worten kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Hallo Jana und hallo liebe Zuhörer nochmal da draußen. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich war ganz überrascht, auch mal in einen Podcast eingeladen zu werden, weil ich ja normalerweise Hostin meines eigenen Podcasts bin und deshalb noch ganz, ganz wenig Erfahrung damit habe, selber Gästin zu sein. Aber ich freue mich, dass ich hier bin. Und ja, du hast es gesagt, wir kannten uns schon vorher, haben uns schon mal bei einem virtuellen Kaffee kennengelernt. Ja, zu meiner Person, du hast schon eine ganze Menge gesagt, was wichtig ist in meinem ersten Leben, Psychotherapeutin und Führungskraft in einer großen Versorgungspsychiatrie. In meinem zweiten Leben, sage ich immer, bin ich vierfache Mama und nebenberuflich mache ich ganz viel im Bereich Supervision, Coachings manchmal auch, Einzelcoachings im Bereich Business, Female Leadership und beschäftige mich jetzt ja seit roundabout 2-3 Jahren auch sehr viel mit diesen Themen. Und das hat nebenberuflich tatsächlich sehr viel Raum in meinem Leben eingenommen, inklusive auch des Podcasts, der sich ja auch mit den Themen mentale Gesundheit im und außerhalb des Jobs und viel mehr Leadership und Vereinbarkeit beschäftigt.
Magst du noch mal sagen, wie der heißt, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer den auch anhören können?
Gerne. Family Factory heißt der Podcast, so heißt auch mein Unternehmen, was ich nebenberuflich gegründet habe, also Coaching, Beratung und der Podcast ist gleichnamig. Danke dir.
Ja, sehr gerne. Ich verlinke den auch nochmal unten dann unter dem Video oder unter dem, was auch immer es ist, unter der Audiodatei. Ja, genau. Ich finde das wirklich total schön, dass du heute da bist. Also ich habe gerade gedacht, wir sind dann beide Newbies. Ich hatte noch nie einen Gast im Podcast. Du warst noch kein Gast. Okay, dann machen wir jetzt alles sozusagen von from the scrap.
Einmal tatsächlich noch Gast und ich muss feststellen, dass ich immer viel nervöser bin als Gästin, als wenn ich den Podcast selber hoste. Von daher hoffe ich, dass ich hier heute gut durchkomme, ohne Schweißperlen.
Und sieht man ja zum Glück nicht. Also auch meine Schweißperlen sieht man wahrscheinlich auch nicht. Weil, also ich muss schon sagen, also für mich ist das schon auch aufregend, dich hier zu haben. Ich finde das sehr aufregend, weil wir uns auch noch gar nicht so gut kennen. Ich bin sehr gespannt, was wir heute zusammen besprechen werden. Wir haben es auch recht offen gelassen. Also wir wissen selber nicht, wo es uns heute hinführt. Aber ich würde gerne mal so einsteigen, dass ich dich frage, du hast ja quasi auch dir, als du diesen Post geschrieben hast, wahrscheinlich Gedanken gemacht darüber, also wie wir das so als psychologisch gebildete Menschen machen. Woran liegt das denn? Ja, warum sind denn Frauen, warum tun die sich denn so schwer mit Geld? Was meinst du denn, was da so die Hintergründe sind?
Ja, schon ein sehr, sehr großes, komplexes Thema, das ich natürlich versucht habe, in einen mini kleinen Post auch reinzupressen. Jeder, der schon mal regelmäßig auf Social Media postet, weiß, dass das gar nicht so einfach ist, ein Thema runterzubrechen, Content auch, der so komplex ist, runterzubrechen. Und da habe ich natürlich ein paar kleine Sachen schon anklingen lassen. Es ist so komplex, weil es zurückgeht wirklich in die anthropologische Geschichte, sage ich mal. Ja, wenn wir hingucken, wo wir als Frauen, als Männer in der Geschichte der Menschheit herkommen, was wir für eine Historie haben, dann können wir einfach zurückgucken auf eine kollektive Geschichte von uns Frauen, die sehr objektifizierend ist, ja, in jeglicher Hinsicht. Also das heißt, wenn wir schauen, dass Frauen ja früher wirklich als Gebärerin gesehen wurden, letztendlich auch nur als Gebärerin gesehen wurden. Das heißt, wenn sie geheiratet haben, was für sie ja schon das höchste der Gefühle waren, irgendwo war, irgendwo eine gute Partie zu machen, in Anführungsstrichen, damit sie überleben konnten in der Gesellschaft, in der sie so abhängig waren. Ja, und dann auch sogar noch eine Mitgift bezahlen mussten, ne, um überhaupt sozusagen genommen zu werden. Also wenn wir uns diese ganze Geschichte mal vor Augen führen, dann sind Frauen wirklich lange, lange Jahrhunderte als Objekte, als Werkzeuge von den meist männlichen Machthabern eben gesehen worden, die sie gebraucht haben, um ihre eigenen Interessen zu verfolgen, nämlich vorrangig Nachwuchs zu produzieren und zu gebären. Ja, das ist so die anthropologische Geschichte, aus der wir ja eigentlich kommen. Und wenn wir dann den Bogenschlag machen, natürlich ist Gott sei Dank in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten da eine ganze, ganze Menge passiert, sodass wir ja heute auch erwerbstätig sind, Nebenberufe haben, Hauptberufe haben, sonst eine ganze Menge drumherum machen. Aber was irgendwie noch so ein bisschen hängen geblieben ist, ist eben das Stereotyp Frau, was da sagt, du sollst anderen behilflich sein, anderen dienlich sein, hauptsächlich in der Care-Arbeit und in der Versorgung anderer Menschen, auch eben der kleinen Menschen, die wir zu Hause haben, tätig zu sein und daneben sich aber möglichst aus dem Erwachsenenleben rauszuhalten, aus dem richtigen, dem wichtigen Leben, das da eben meistens die Männer vollzogen haben, sich rauszuhalten und unauffällig zu sein. Und ich denke, da liegt die Wurzel auf jeden Fall begründet.
Ja, ich finde das auch immer so interessant. Ich weiß gar nicht, wer das vor kurzem, es gab irgend so eine Talkrunde und da hat ein Mann gesagt, ja, für Frauen, die sind ja sozusagen, die müssen ja immer die Superfrauen sein, ja. Die haben ja quasi jetzt nicht nur die Care-Arbeit, sondern die sind ja jetzt auch noch berufstätig und teilweise Vollzeit. Und dann müssen sie auch noch super sexy sein und super, also erfolgreich, sexy und dass sie nicht langweilig werden für ihren Partner, müssen sie auch immer irgendwelche neuen äußerlichen Dinge irgendwie mitbringen, plus gute Mütter sein und Care-Arbeit leisten und die Alten versorgen und so weiter. Das ist ja eigentlich schon unmenschlich, was Frauen leisten müssen, ja. Und ich finde, wir machen uns das Frauen überhaupt nicht so bewusst. Also ich mache mir das nicht bewusst, dass quasi das, was ich hier mit dieser Doppelrolle hier mache, dass das noch gar nicht so was Selbstverständliches ist für Frauen. Also dass wir wirklich so eine Berufstätigkeit haben, die einfach völlig unabhängig läuft, unabhängig bezahlt wird und ein eigenständiges Leben hat und dann quasi nochmal diese Rolle als Mutter, die ja auch irgendwie einen großen Raum immer in uns einnimmt. Ich weiß noch, ich konnte mir das, bevor ich Mutter wurde, gar nicht vorstellen, wie groß dieser Raum sein würde, den mein Kind, und ich habe ja nur eins, du hast ja sogar vier, einnehmen würde in mir, ja, also wie viele Gedanken am Tag sich um Organisation drehen, wie viel Mental Load ich habe alleine mit diesem einen Kind.
Ja, definitiv, definitiv. Das ist so, dass das auch, glaube ich, schwer vorstellbar ist. Also man macht sich automatisch eine Vorstellung davon, wie es sein wird, Mama oder Papa zu werden. Aber wie du schon gerade sagst, der ganze mentale Load-Teil, der da dran hängt, ist mit Sicherheit wenig vorstellbar. Und ja, ich gebe dir recht, dass wir oft noch nicht so auf dem Zettel haben, was das eigentlich alles bedeutet. Ich bin natürlich sehr im Thema. Ich beschäftige mich tatsächlich sehr, sehr viel mit dem Thema. Was bedeutet das, die Vereinbarkeit hinzukriegen, den Fulltime-Job, den Nebenjob und die Kinder und was da sonst noch so alles ist, hinzubekommen. Also da gehen wir jetzt schon fast sehr in dieses Thema Vereinbarkeit rein. Aber wenn wir wieder den Bogen schlagen zum Thema, was wir eigentlich haben, auch monetäre Wertschätzung. Deswegen denke ich, ist es halt immer wieder so, so wichtig, dass wir das Thema Vereinbarkeit und Care-Arbeit mal auf diesen Sockel heben, wo sie leider nie steht. Ja, nämlich, es gibt ja heute schon, ich habe einen Beitrag gehört von einer feministischen Ökonomin tatsächlich, die in der Forschung und Lehre damit beschäftigt ist, mal diese Kosten auch auszurechnen, die Frauen letztendlich dem Staat auch sparen durch ihre ganze unbezahlte Care-Arbeit und was sie alles so leisten, aber auch natürlich zu schauen in Richtung, was für eine Ausbeutung passiert hier eigentlich in unserem Land, in anderen Ländern natürlich auch. Aber das fand ich sehr, sehr spannend, das nochmal unter diesem Gesichtspunkt auch zu hören. Und deshalb würde ich immer sagen, wenn wir an die monetäre Wertschätzung von Frauen gehen, dann müssen wir immer ans Thema Vereinbarkeit gehen. Und dann muss es immer auch bedeuten, dass die Vereinbarkeitsthematik auf beide Schultern, im Idealfall beider Partner, beider Partnerinnen verteilt ist. Denn nur wenn wir das haben, können wir letztendlich davon sprechen, dass wir irgendwo eine Gleichberechtigung haben, weil es ist genauso, wie du es am Anfang gesagt hast. Wir haben heute eben zu dieser ganzen Sorgearbeit den Job noch on top. Wir haben uns das feministisch erkämpft und alles, was ich nicht möchte, ist diese Errungenschaften des Feminismus hier letztendlich ja schlecht zu machen, denn das ist ja genau das, was wir uns Jahrzehnte und Jahrhunderte gewünscht haben. Wir möchten gleichberechtigt auch einer Erwerbsarbeit nachgehen. Und dann kann das aber eben nicht bedeuten, dass wir das alles on top machen und die Sorgearbeit komplett trotzdem bei uns bleibt. Denn dann müssen wir wirklich, wie du es gesagt hast, eine eierlegende Wollmilchsau am Schluss sein. Das funktioniert dann irgendwie nicht mehr.
Ja, ich glaube auch zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen würden, also war vor kurzem mal in unserem Frauennetzwerk die Diskussion, wenn jetzt Care-Arbeit anders vergütet würde, das wäre ja auch eine Option. Es gibt ja auch Frauen, die sagen, es erfüllt mich auch tatsächlich sehr, diese Care-Arbeit, und es ist eigentlich gar nicht mein Wunsch, zu arbeiten. Ne? Gibt es ja auch, das finde ich auch völlig legitim. Und dann aber zu sagen, ja, aber es muss halt irgendwo sich auch abbilden. Ne? Das ist ja also quasi... Ja, das ist einfach, also auch, ich finde auch Erzieherberufe werden einfach auch so schlecht bezahlt. Also ich finde, es beginnt ja schon so an der Basis, dass eigentlich, also die Care-Arbeit hat einfach immer noch nicht den Wert, den sie haben müsste. Also dieser Wert bildet sich einfach nicht ab in der Gesellschaft. Also irgendwelche Wirtschaftsunternehmen, die schmeißen mit Summen um die um sich, ja, die irgendwas produzieren, was okay punktuell vielleicht mal oder die einfach Luxusgüter sind, muss man ja sagen. Und eigentlich so die Basisarbeit, das, worauf unsere Menschheit aufbaut, ja, die Kinder, die unsere Zukunft sind, dafür gibt es zu wenig Bezahlung, zu wenig Leute, die das auch entsprechend machen wollen, logischerweise. Also es ist so ein Ungleichgewicht gefühlt, ne? Und also ich finde, da spiegelt sich auch dieses Wertethema so wider. Also die weiblichen Qualitäten, die quasi über die Jahrhunderte schon als wertlos betrachtet waren, die waren so selbstverständlich, ja, die Kinder, ja, die machen das ja mit links, die Frauen mit den Kindern, dass das harte Arbeit ist, ein Kind groß zu lieben, ja, das ist irgendwie immer noch nicht richtig angekommen gefühlt in Form von Wertschätzung auf monetärer oder auch auf ideeller Ebene.
Ja, da sagst du was ganz Wichtiges und ich glaube auch gerade hast du gesagt, es ist nicht wertgeschätzt worden. Ich glaube, da muss man auch sehr differenzieren, dass Nachwuchs zu bekommen und Nachwuchs großzuziehen durchaus ja häufig wertgeschätzt wird, sowohl vom Umfeld als auch von den männlichen Parts aus der Beziehung, als auch früher in der historischen Vergangenheit. Aber dass das eben nie mit monetärer Wertschätzung abgeglichen worden ist. Das war sozusagen das naturgegebene Gesetz, dass Frauen die Gebärerinnen und die Versorgerinnen waren. Und es wurde ja auch in der ganzen Rousseau-Zeit zum Beispiel, da gibt es viele Schriften, wirklich als ein Naturgesetz einfach angesehen, dass das so ist. Und die ganze Stillzeit entlang ist das ja häufig auch so, dass wir da in der Versorgung einfach die Nummer eins sind. Heute ist das natürlich bei nicht mehr allen so, weil nicht mehr alle auch stillen, dass da von Anfang an schon mehr Gleichberechtigung in der Versorgung auch drin sein kann. Aber lange Zeit war das so, nur das wurde nicht mit Geld oder mit irgendeiner monetären Vergütung eben abgeglichen. Und heute, du hast eben die Erziehenden angesprochen, heute haben wir ja auch häufig das Problem, dass eben genau diese Tätigkeiten, die in den sozialen Berufen gefordert sind, die Fürsorge, die Care-Arbeit, die Pflege, dass all diese Berufe so schlecht vergütet sind, weil ich auch denke, dass sich Frauen dafür lange, lange nicht stark gemacht haben. Also dass sie auch dieses von Natur gegebene Gesetz, ich pflege, ich versorge, ich leiste Care-Arbeit, relativ widerstandslos auch für diese niedrigen Löhne gemacht haben. Das kam ja aus der Historie heraus. Wir müssen jetzt erstmal froh sein, dass wir überhaupt einer Erwerbsarbeit nachgehen durften, zu Kriegszeiten im Lazarett zu arbeiten etc., dort, wo Frauen eben gerade gebraucht wurden, wo sie hingehen durften. Und dann daraus entwickelt auch die routinemäßigen Erzieherberufe, Pflegeberufe etc. Und da ist überhaupt kein Bewusstsein bei vielen Frauen, dass ich da auf die Barrikaden gehen müsste, dass ich da für mehr Lohn, für mehr Gehalt auch sozusagen ja aufstehen müsste und dass ich mir das herausnehmen darf. Da ist tatsächlich auch sehr viel Unwissen zum Teil, sehr viel Scham und sehr viel Leidensfähigkeit, will ich es mal nennen.
Was meinst du, was der Ursprung von dieser Scham ist?
Ja, Scham ist ja immer eine Emotion, die sich auftut, wenn wir sozialen Ausschluss befürchten. Also wir empfinden dann Scham, wenn wir etwas getan haben oder wenn wir zumindest der Meinung sind, dass wir etwas getan haben, was mit sozialem Ausschluss bestraft wird. Und wenn wir hier an die monetäre Vergütung denken und an unser weibliches Stereotyp, was wir aus der Historie so mitbringen, dann ist natürlich Geld zu verlangen, Gehalt zu verlangen, monetäre Vergütung zu verlangen, etwas, was überhaupt nicht im weiblichen Stereotyp drin liegt. Also wir haben per se, wenn wir in eine Gehaltsverhandlung gehen oder für Geld auf die Straße gehen, ja, protestieren oder für unser Gehalt uns stark machen, in welcher Art und Weise auch immer, haben wir sofort ein rollendiskonformes Verhalten. Und das fühlt sich erstmal immer schlecht an, egal um welche Rolle es geht, egal um welches Stereotyp es geht. Auch wenn ein Mann ein Sabbatical macht, hat er das gleiche Gefühl. Auch dann bricht er aus der maskulinen Rolle, aus der stereotypen Rolle aus und fühlt sich erstmal meistens nicht so ganz gut. Und das ist bei den Frauen eben auch so. Deshalb liegt Scham hier eigentlich sehr nahe, weil eine Frau, die Geld für ihre Leistung verlangt, per se erstmal immer, auch wenn das nur unbewusst geschieht, erstmal immer aus diesem Stereotyp ausbricht und Gefahr läuft, sozial nicht mehr so anerkannt zu sein.
Das heißt, da springen wie so archaische Muster eigentlich an, ne? Also diese tief verankerte Angst, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden und dann nicht mehr existenzfähig zu sein.
Letztendlich ja. Was man allerdings dazu sagen muss, und das beobachte ich schon auch, ist, dass wir natürlich gerade einen sehr, sehr großen Wandel auch durchleben, was das angeht. Also man hat sozusagen gerade beide Extreme. Wir schleppen noch dieses alte Stereotyp mit, das da heißt, Frauen haben nur Kinder zu versorgen und müssen ansonsten sich aus dieser ja Arbeits- und Erwerbswelt raushalten, aus der Welt der Männer sozusagen raushalten. Auf der anderen Seite haben wir gerade einen Feminismus, der sehr stark dieses Allrounder-Talent forciert. Ja, du hast das eben, die, wie hast du es genannt, die Alleskönnerin oder die Perfektionistin? Ich weiß es auch nicht mehr. Wir wissen jedenfalls, wovon wir sprechen. Also dieses, ich habe gesagt, die eierlegende Wollmilchsau, wie man immer so schön sagt. Also die alles kann, die alles gleichzeitig kann, die alles zu allen Projekten Ja sagt, die Vollzeit erwerbstätig ist, die Kinder versorgt, die zu Hause die Care-Arbeit übernimmt, also irgendwie alles kann und alles macht. Und zu dieser Zeit bewegen wir uns gerade da ein bisschen hin, dass schon auch so ein neues Stereotyp entsteht, so ist zumindest meine Wahrnehmung, das natürlich andere Gefahren birgt, dass eher davon ausgeht, eine Frau ist jetzt genauso tough wie ein Mann, muss männliche Verhaltensweisen an den Tag legen, soll möglichst durchsetzungsstark in die Gehaltsverhandlung gehen, soll dort ja allen zeigen, wo der Hammer hängt, so nach diesem Motto. Und da tut sich Frau natürlich derzeit nicht leicht. Also ich sage mal, die Nische zu finden, wo kann ich zu Hause sein, ohne irgendwelche unangenehmen Emotionen empfinden zu müssen, ohne von der Umwelt abgestraft zu werden. Und ich sehe das Problem eigentlich gerade eher dort, dass Frauen gerade so viele Rollen und so viele Stereotype bedienen sollen, dass sie kaum eine Existenznische finden, in der eine Komfortzone ist.
Ja, ich finde auch, also wenn, es gibt ja Frauen, zu denen passt das, ja, also die quasi sich mit männlichen Werten identifizieren, die sich vielleicht, also eine starke männliche Seite haben. Und die funktionieren ja in der Businesswelt hervorragend, sind dann teilweise vielleicht auch keine Mütter, teilweise vielleicht schon, ja, und stellen das sozusagen, also kriegen das irgendwie hin. Aber ich finde, das ist halt ein Bruchteil der Frauen. Also die meisten Frauen, die ich kenne, haben eben eher weniger männlich ausgeprägte Qualitäten und tun sich eher schwer mit etwas, was ich so weibliches Selbstwertgefühl genannt habe. Also es ist sehr, sehr leicht, sich seinen Selbstwert zu stabilisieren, wenn man männliche Qualitäten hat, aus meiner Sicht. Weil das ist ja das, was immer schon wertgeschätzt war. Das sind quasi die männlichen Qualitäten. Ja, die haben Anerkennung. Das ist jetzt die letzten Jahrhunderte so gewesen. Wunderbar. Selbstwert. Check. Ja. Aber die Frauen, die sozusagen eher die weiblichen Qualitäten mitbringen, die halt über die Jahrhunderte eben nicht so geschätzt waren, die haben deutlich größere Schwierigkeiten, ihren Selbstwert ja zu stabilisieren oder den sich selber diesen Wert zu geben. Und da sind wir nochmal bei diesem Punkt, was du eben angesprochen hast. Also geht es jetzt darum zu kämpfen dafür oder müssen wir nicht vielleicht auch bei uns selber anfangen zu sagen, vielleicht müssen wir als Frauen einfach auch, also wir warten ja irgendwie auch immer so ein bisschen drauf, dass die Männer kommen und sagen, nee, du machst du aber toll. Ja, oder du darfst jetzt arbeiten gehen. Ja, also wir warten, wir sind immer noch so gefühlt ein Stück weit in der abhängigen Rolle, wollen um Erlaubnis bitten, und wollen sozusagen vom Männlichen gewertschätzt werden und beginnen da aber oft gar nicht bei uns selber. Ja, also wir schauen als Frauen, selbst vielleicht als Frauen mittlerweile schon auch Frauen, die sagen, ich möchte lieber zu Hause bleiben bei meinen Kindern, so, warum? Ja, ist ja nur Hausfrau und Mutter, das ist ja langweilig, ja. Aber das, also da müssen wir einfach auch, denke ich, unsere eigenen Einstellungen, Urteile überprüfen oder wie empfinde ich denn meine weiblichen Qualitäten? Schätze ich die wirklich so wert? Schätze ich denn wert, dass ich mich mit meinem Kind liebevoll, hingebungsvoll beschäftige, seine zigtausend Wutanfälle am Tag irgendwie in der Lage bin abzufedern? Schätze ich das wert? Oder ist das für mich auch etwas Selbstverständliches? Ja, so wie, ja, du gebärst und ziehst halt die Kinder groß, das ist halt dein Job. Ja, also so war es ja über die Jahrhunderte. Und ich finde diese Wertschätzung, es ist einfach, die von außen einzufordern und zu sagen, ja, die kommt ja nicht. Aber ich finde, oft ist der Anfang noch gar nicht gemacht, indem wir Frauen nochmal anfangen, uns von innen heraus für unsere weiblichen Qualitäten wertzuschätzen und uns auch anzunehmen, wie wir sind, wenn wir eben nicht die extrem männlich ausgeprägten Frauen sind.
Ja. Also ich unterschreibe ganz, ganz viel von dem, was du jetzt gesagt hast. Da hat eine ganze Menge drin gesteckt für mich, dass diese Selbstermächtigung auf jeden Fall die Basis ist und ganz wichtig ist. Das würde ich sofort unterschreiben. Da würde ich sofort einen Check dran machen. Denn es ist genauso, wie du sagst, wenn wir immer mit der Haltung reingehen, ich warte, bis andere mir das Etikett du genügst aufkleben oder du bist wertvoll aufkleben, dann können wir manchmal lange warten, ob das jetzt von Partnern ist, von Vorgesetzten ist, von KollegInnen, von NachbarInnen, wer auch immer das ist. Wir werden das Etikett häufig nicht von außen bekommen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns dieses Label selber geben. Etwas anders denke ich, mit diesen weiblichen, männlichen Qualitäten hast du es genannt, darüber. Ich tue mir immer ein bisschen schwer mit diesen Begrifflichkeiten, männliche und weibliche Qualitäten. Ich weiß genau, was du meinst. Ich denke tatsächlich, dass es die nicht gibt und dass, wenn man psychologische Studien anschaut, man ja eher Profile bildet, ne? Dass man stereotyp männliche und stereotyp weibliche Eigenschaften nach links und rechts vom Kontinuum schreibt und man dann schaut, wo auf diesem Kontinuum befindet sich eine Person und man ja findet, wie du schon gesagt hast, Frauen mit extrem gemischtem Profil hin zu maskulinen, hin zu weiblichen Eigenschaften, was das Stereotyp angeht, das will ich immer betonen. Das sind ja Einteilungen, die durch Erwartungen entstehen oder historisch entstanden sind. Und dass es auch Männer gibt, die sehr, bisweilen sehr feminine Pole erreichen bei gewissen Eigenschaften und umgekehrt. Also das ist ein Feld, was man, glaube ich, gar nicht so plakativ bedienen kann. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Also
Also
wenn das.
wenn wir jetzt das sozusagen die Stereotypen Qualitäten nennen würden, also ich kenne viele, zum Beispiel schwule Männer, die auch darunter leiden, dass quasi ihre eher weiblich festgeschriebenen Qualitäten sozusagen auch nicht so gewertschätzt werden, ne? Also dass sozusagen generell, ich weiß noch, es gibt dieses Lied von Madonna, und da sagt sie, Girls can wear jeans and cut their hair short. But for a boy to be like a girl is degrading. Ja, also sozusagen, also sobald, also wenn du als Frau kannst du männlich auftreten, das ist dann cool, das ist dann gut. Und wenn du aber als Mann weiblich wirkst, dann ist es, dann wird es direkt entwertend oder provokant, provozierend aufgenommen, ne? Und da ist einfach noch eine Verschiebung in der Wertigkeit gefühlt, ne?
Das weiß ich tatsächlich nicht, ob das so ist. Also ich erlebe, und das zeigt eher die psychologische Forschung, dass sobald wir eben aus dem Stereotyp ausbrechen, ist es für beide negativ. Es ist für die Männer negativ, die in Anführungsstrichen zu weiblich auftreten. Das erleben dann häufig schwule Männer, die sich mit diesen Vorurteilen konfrontiert sehen. Und für die Frauen ist es ebenso negativ oder die Bewertung verläuft ebenso negativ, wenn sie maskuline oder androgyne Eigenschaften aufweisen.
Meinst so zum Beispiel, wenn die dann in so ein Business-Meeting, das dann gesagt wird, ja, das ist ja so ein Mann-Vibe oder das ist ja so ein
Genau,
sowas
genau.
in der Richtung.
Dann diese Titulierung, die hat Haare auf den Zähnen, die ist bossy, die ist pushy, die ist
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Mannsvibe, ja, man hat dann diese Labels, die man bekommt, aber ebenso bekommt die ein Mann, der in Anführungsstrichen zu feminin für die Umwelt auftritt. Also das kennen beide. Nur im Business-Kontext haben wir eben die Historie so, dass es gab am Anfang nur Männer. Und als dann die Frauen mit reinkamen, bekamen die ja erstmal so den kollektiven Ratschlag, jetzt musst du dich geben, wie die Männer das auch tun, nämlich sehr hart, sehr dominant, im blauen Hosenanzug, ja, und wir erleben, wenn wir in die 80er oder 70er zurückschauen und schauen uns Fotos an, genau das, dass Frauen nämlich in diesen Businessanzügen aufgetreten sind. Zum Teil war die Krawatte bei den Frauen ganz modern, ne? Wenn wir so in die Mode zurückschauen, da gab es eine Zeit, da haben Frauen sehr viel Krawatte getragen und nicht zuletzt aus diesem Grund, ne? Um einfach ein Mini-Me will ich gar nicht sagen, aber ein Klon von den Businessmännern zu sein. Das hat sich Gott sei Dank jetzt ein bisschen geändert. Aber auch jetzt, wenn wir Menschen wie Tijen Onoran zum Beispiel anschauen, die sich sehr bunt, sehr auffällig kleidet, sehr viel Make-up trägt etc., die auch aus diesem Stereotyp Business herausfällt und auch wieder negativ darüber beurteilt wird. Also wir haben immer das gleiche Phänomen, falle ich aus dem Stereotyp raus, falle ich negativ auf, werde ich negativ bewertet. Und so ein richtiges Stereotyp Businessfrau haben wir meines Erachtens noch nicht. Und da kommen wir wieder zu dem zurück, dass wir eben noch nicht die komfortable Nische gefunden haben, wo wir dem Stereotyp, noch nicht mal dem Stereotyp entsprechen können. Ja, nicht, dass das jetzt mein Appell wäre, dem Stereotyp entsprechen zu
Ja, das
wollen.
ist nämlich die Frage, ne? Also ist das die Lösung?
Haben
Das wäre auch wirklich
das gar
schrecklich.
keins, ne? Also was ich damit sagen will, ist, dass die Hausfrauen und Mütter in den 1920er, 30er Jahren, wenn die zu Hause Kinder versorgt haben, entsprachen sie dem Stereotyp, alles war gut. Die Männer, wenn sie arbeiten und versorgen gegangen sind, finanziell entsprachen sie dem Stereotyp und es war gut. Und heute haben wir Frauen, die in die Erwerbsarbeit gehen und manchmal sogar sehr viel Geld verdienen und zu Hause Kinder erziehen. Und dafür haben wir nicht wirklich ein Stereotyp. Das heißt, das neue Stereotyp, was sich gerade bildet, und das meinte ich vorhin damit, ist ein sehr überforderndes und sehr, sehr absolutes Rollenmodell, sage ich mal so, wo wir wirklich 17 verschiedene Rollen drin haben, denen wir allen perfekt entsprechen wollen und sollen. Und da wird es an vielerlei Ecken ganz, ganz schwierig, denn du hast es angesprochen, bleibt die Hausfrau oder die Vollzeitmama zu Hause, dann fällt sie natürlich aus dem Businessbereich komplett raus und wird verurteilt dafür. Also was wir einfach nicht haben, ist Wahlfreiheit. Das ist so ein ganz großes Ding, was unterm Strich herauskommt. Also wir haben alles, nur keine Wahlfreiheit. Weil du siehst, wir sind jetzt voll von dem Geldthema.
Ja, also da hängt halt so viel dran noch, ne? Mit dem,
ja, da merkt man eben wieder, ja, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, wie komplex das Thema ist, weil sobald Frauen Geld verdienen und auch dafür einstehen, dass sie dieses Geld verdienen wollen und sollen, da kratzen wir an so vielen Stereotypen, Bewertungen, da sind so viel heiße Eisen dran, dass es wirklich haarig wird manchmal.
Ich habe mich auch die Tage gefragt, es gibt ja dieses große Thema des Annehmens, ne? Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so archaisch, du nennst es Stereotyp, ich nenne es vielleicht eher archaisch in männliche und weibliche Qualitäten unterscheiden, würde ich sagen, annehmen oder empfangen wäre quasi die urweibliche Qualität im Gegensatz zu dem sozusagen, also was sozusagen in der Biologie verankerte, also denke, da rührt es her. Und ich empfinde, dass Frauen in der Regel wie verlernt haben, anzunehmen. Und ich habe mich eben gefragt, ob das auch etwas mit dem Geld zu tun hat. Also wenn ich mir jetzt so in mein Umfeld schaue, ist es für viele Frauen schwer, Hilfe anzunehmen, ne? Also da ist ein großer Anspruch, dass wir, obwohl wir diese überfordernde Rollensituation haben, dass wir meinen, wir müssen das alles irgendwie alleine regeln. Und das ist uns ganz wichtig. Also es gab vor kurzem auch so eine Situation, da hat eine Frau ein Baby auf der Hand, also auf dem Arm gehabt und hatte so einen riesen Rucksack mit Pampers und was weiß ich alles drin. Und es war klar, unten wartet eine große, schwere Tür auf sie. Und dann war dann ein Kreis von Frauen und dann haben alle gesagt, sollen wir dir helfen? Nein, nein, ich schaff das schon. Ja, und das war für mich so sinnbildlich für die moderne Frau, die irgendwie alles versucht zu balancieren und immer sagt, nein, nein, bloß nicht helfen, ich schaffe das schon. Ja, das ist das eine. Und das andere ist auch, dass Frauen, wenn die Geld nehmen, also ich erlebe das auch, ich arbeite viel mit Selbstständigen, wenn die Geld kriegen, dass die das gar nicht nehmen, so, oh, danke schön, ja, danke, so nach dem Motto, das entspricht, ne, wertschätzend dem, was ich gegeben habe, sondern es sind, okay, danke. Das ist dann eher so schambehaftet, wird es dann eingesteckt und irgendwie fühlt man sich fast schuldig, es zu nehmen.
Ja, da haben wir dieses Scham-Aspekt, ne?
Genau, also dieses wirklich annehmen können, geht auch für Liebe, finde ich, ganz oft, ja, dass wir wirklich, wenn jemand etwas Schönes für einen tut oder einen lobt oder, also ich finde, Frauen tun sich da, und ich arbeite einfach sehr viel mit Frauen, das habe ich, glaube ich, da sehr den Blick einfach auf die Frauen, tun sich extrem schwer damit. Mhm. Und ich frage mich, ist das neben der Geschichte vielleicht auch etwas, wo Frauen dadurch, dass sie quasi in diese auch in diese Gegenbewegung gegangen sind, ne? Von der Abhängigkeit, hast du eben schon gesprochen, die waren sehr abhängig. Dann sind sie quasi in die Individuation gegangen. Das heißt, die haben gemerkt, okay, ich kann auch selber, ich muss gar nicht abhängig sein. Haben dann vielleicht auch so in der Gegenbewegung so einen Anspruch entwickelt, immer alles alleine machen zu müssen und nichts mehr annehmen zu können. Das war so eine Überlegung, wo ich gedacht habe, vielleicht spielt es auch noch in diese Gegenbewegung aus der Abhängigkeit heraus mit rein.
Ja, ist ein interessanter Gedanke. Also ich kann dir folgen auf jeden Fall, was du meinst. Ich habe gerade, als du erzählt hast, auch noch gedacht, es hat natürlich bestimmt auch mit Ängsten zu tun, das Ganze wieder zu verlieren. Wenn ich sozusagen zu üppig Geld verlange oder wenn ich zu üppig Lob, Anerkennung, was auch immer verlange, wenn ich das nicht alleine schaffe, was ich mir hier alles aufgehalst habe. Also wir finden ja häufig auch so Kognitionen bei Frauen wie, ich habe mir das ja selber ausgesucht. Ich wollte ja ein oder mehrere Kinder und ich wollte ja arbeiten gehen. Ich wollte es ja so haben. Mein Mann hat mir ja angeboten, bleib doch zu Hause. Wir haben genug Geld. Das heißt, wenn ich das alles haben wollte und selber noch forciert habe, dann darf ich natürlich im Umkehrschluss in der Kognition dieser Frauen auch nicht um Hilfe fragen oder nicht Hilfe annehmen, weil es sonst schnell den Umkehrschluss bildet von, ich schaffe das doch nicht.
Und das wäre auch wieder sozusagen so ein Scheitern, ein schambehaftetes.
Ich denke, im Selbstverständnis vieler Frauen ja. Denn was ich schon erlebe, ist, dass Frauen manchmal ganz gut Hilfe annehmen können, aber dann, wenn es in die stereotyp männlichen Ressorts geht. Ja, also keine Frau hätte, glaube ich, ein Problem damit, sich vom Mann die Reifen wechseln zu lassen. Ich diene hier wirklich mal jegliches Klischee, einfach nur um es deutlich zu machen. Da haben Frauen wirklich nicht oft ein Problem mit. Aber sie haben ein Problem damit, da kommen wir so in den Bereich Gatekeeping, sagen wir ja dazu, wenn eben Männer ganz fantastisch die Windeln ihres Kindes wechseln können. Da betreiben wirklich viele Frauen auch Gatekeeping. Ne? Das ist ja so der Begriff dafür, die Männer nicht in diesen Bereich reinkommen zu lassen, sie auch dort nicht gut performen zu lassen. Denn dann würden wir uns diesen Bereich streitig machen. Und ich denke, es hat schon auch damit zu tun, dass Frauen ganz häufig, zumindest unterbewusst, so die Angst haben, wenn ich das jetzt nicht schaffe, wenn ich mir da Hilfe annehmen muss, dann ist es einem Scheitern gleichgesetzt und dann könnte es sein, dass ich es auch wieder weggenommen kriege.
Dann bin ich wirklich ein ganz, ganz schwerer Spezialfall, weil ich wechsle sogar meine Reifen selber. Ich bin ganz alleine.
Habe gesagt, genau, ich bediene voll das Klischee und es gibt auch Sachen, die ich alleine mache. Die Reifen, muss ich jetzt gestehen, mache ich nicht alleine, aber andere Dinge. Und so ist es in den Beziehungen ja ganz unterschiedlich verteilt. Aber häufig ist es so, wenn wir uns alle mal hinterfragen, wenn es um körperlich schwerere Sachen geht oder wenn es um Dinge geht, die halt schon immer der Partner in der Beziehung erledigt hat, das sind bei den unterschiedlichsten Menschen dann auch verschiedene Dinge, dann haben wir üblicherweise nicht so ein großes Problem damit, das anzunehmen.
Ja, also interessant finde ich auch nochmal den Aspekt, dass wir quasi, also es ist ja eigentlich was das Leben auch ein bisschen erleichtert, dass wir andere körperliche Voraussetzungen haben, ne? Dadurch könnte man auch sagen, naja, also alles, was sozusagen aufgeteilt ist, erleichtert ja das Leben. Da muss man nicht jedes Mal diskutieren, wer schneidet die Hecken. Ja, wer schneidet die Bäume und bringt die Äste weg oder was auch immer. Aber trotzdem dadurch, dass es jetzt noch zusätzlich die Berufstätigkeit der Frauen mit reinkommt. Und oft muss man ja auch sagen, ist es ja auch so, dass, also früher hat ja auch ein Gehalt oft gereicht, um eine Familie gut zu versorgen. Und das ist ja heute auch nicht mehr der Fall, ne? Das ist ja auch sowas, also mit der Berufstätigkeit der Frauen hat sich ja auch noch mal was verschoben. Dann konnte man sozusagen, also jetzt sind ja viele Familien darauf angewiesen, dass die Frauen auch mitarbeiten gehen, ne? Selbst wenn die dann wollen würden, ne, eher bei den Kindern zu Hause bleiben, ist schon irgendwie auch ein Druck da. Das heißt, Frauen haben also von dieser Wahlfreiheit ist nicht nur wegen der Stereotype nicht so viel übrig, sondern es gibt quasi auch jetzt Gesetzmäßigkeiten, die sie da auch irgendwie mit in die Verantwortung nehmen. Und da finde ich auch wirklich nochmal wichtig zu fragen, was bedeutet das für uns, ja, gesamtgesellschaftlich? Also ja, wir müssen uns über Vereinbarkeit auf jeden Fall Gedanken machen. Einerseits innerhalb der Familie, ne, also wie ist die Aufgabenteilung, aber auch wie wird Vereinbarkeit in der Wirtschaftswelt gelebt? Also ich erinnere mich noch, da gab es auch eine Diskussion vor kurzem in unserem Mama-Netzwerk, als Corona war und die Frauen die Kinder zu Hause hatten. Und oft ist es auch dann die Frau, die dann zu Hause war und sich gleichzeitig um die Kinder. Es war halt für den Arbeitgeber total selbstverständlich, dass die Frau das halt irgendwie parallel wuppt. Also ganz viele Frauen haben nicht das Gefühl gehabt, dass der Arbeitgeber sagt, boah, danke, dass du das trotzdem noch fertig bekommen hast. Das war bestimmt, also einfach so ein Mitgefühl oder so ein, ne, ein Verständnis dafür, so boah, das muss echt auch schwierig gerade für dich sein, sondern einfach, ja, das muss fertig. Also es ist eigentlich quasi, es wurde genau so mit den Frauen umgegangen und das wurde einfach, die persönliche zusätzliche Belastung wurde irgendwie einfach so skotomisiert. Und das haben viele Frauen dann tatsächlich auch, also die ich kenne, so verarbeitet, dass sie auch das Gefühl hatten, ja, der Arbeitgeber ist auch nicht mehr der Richtige. Ne? Also da ist einfach auch zu wenig Wertschätzung und zu wenig Raum für Vereinbarkeit gegeben.
Ja, das macht ja zusätzlich nochmal jetzt einen ganz großen Koffer auf. Das Vereinbarkeitsthema, du hast es gerade angesprochen, es ist innerhalb der Familien, es ist strukturell, gesellschaftspolitisch, sehr, sehr viele Kisten, die wir da auf jeden Fall aufzumachen haben. Corona, natürlich wunderbares Beispiel dafür, wie wir vereinbarkeitstechnisch häufig vor die Wand gefahren sind. Wobei ich auch da wieder zurückkommen muss, auch wieder zum Thema Selbstermächtigung, denn man muss fairerweise sagen, wenn wir den Finger in die Wunde legen, dass viele Frauen auch einfach selbstverständlich dieses Szenario mitgegangen sind. Dass viele Frauen automatisch gesagt haben, da gibt es, wie viel gab es, 10 oder 20 Kindertage für Quarantäne oder für Schulschließungen etc., dass in vielen Familien, die ich erlebt habe, überhaupt nicht zur Debatte stand, ob der männliche Part einer Lebensgemeinschaft diese Tage zum Beispiel für sich in Anspruch nimmt, ob die Frau weiterarbeiten geht etc. Also auch da haben wir ja ganz schnell den automatischen Switch zurück, dass die Frau eben diese Kindertage für sich beansprucht und dann im Zweifel Ärger mit dem Arbeitgeber bekommen hat. Das ist ja etwas, was ganz schnell noch passiert.
Also da geht es vielleicht auch nochmal darum, dass wir wieder, wie was ich vorhin gesagt hatte, so bei uns selber anfangen, ne? Dass wir quasi selber erkennen, was wir leisten, was wir beitragen, sowohl in der Care-Arbeit als auch im Beruf. Und auch dafür einstehen, also für uns selber einstehen, dass wir da sagen, ja, und das muss auch sozusagen nicht nur gewürdigt werden, das muss sich auch abbilden, irgendwo in der Familie, in Beruf, wie auch immer.
Absolut. Ich finde, da haben wir auch einen ganz guten Bogenschlag so zurück. Ne, wenn wir das jetzt mitnehmen, beispielsweise in das Szenario einer Gehaltsverhandlung am Arbeitsplatz, im Business-Kontext, da müssen wir genauso für uns einstehen. Da müssen wir genauso vorher selber erkannt haben, was bin ich wert, beziehungsweise was ist meine Leistung wert, was ist auch meine Bildung und Weiterbildung wert. Ne? Das ist auch nochmal so ein Punkt, den finde ich nach meinem Geschmack Frauen sehr wenig in die Waagschale werfen. Ja. Denn das alles, was wir in einem Unternehmen beitragen können, das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern bei mir lagen da 10 Jahre Studium und Promotion und Therapieausbildung drin, viele, viele Weiterbildungen danach.
Plus 4 Kinder, ja, also das ist ja auch was, was irgendwo deine Fähigkeiten geschult hat, zumindest was Multitasking und Überblick und Führung angeht.
Ja, da hast du recht, vielleicht diese Selbstführungsskills, die da auch noch reinkommen, die man immer schon gar nicht mit in die Waagschale wirft, aber auch das ist natürlich ein wichtiges Thema, was im Übrigen Mütter und Väter in die Waagschale werfen dürfen.
Ja.
Gerade Frauen lassen es häufig weg oder werden vom Arbeitgeber ja auch dann beschmunzelt dafür, wenn sie zum Beispiel in eine Bewerbung auch reinschreiben, die und die Skills habe ich durch die Elternzeit erworben, was durchaus legitim wäre, aber das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber einfach mit diesem Selbstverständnis von eigener Wertschätzung wirklich auch im monetären Sinne in so eine Verhandlung auch reinzugehen.
Ja. Was würdest du jetzt so zum Abschluss, Silke, nochmal vielleicht Frauen raten, die sagen, ja, ich merke, ich struggle da, meinen eigenen Wert zu sehen in Gehaltsverhandlungen oder auch innerhalb der Familie, wenn ich sozusagen für mich einfordern muss, dass ich Hilfe brauche oder wie auch immer?
Ja, ich denke, ganz viel haben wir jetzt schon genannt. Also das Erste ist wirklich so, diese eigene persönliche Haltung zu überprüfen und sich selbst auch die Ermächtigung wirklich auszusprechen, zu akzeptieren, dass wir da gleiche Dinge heute tun, die eben der männliche Part in der Beziehung oder auch der andere Part in der Beziehung, wenn es eine homosexuelle Beziehung ist, tut, dass wir beide ein Recht darauf haben, vergütet zu werden. Ja, wir reden ja heute eher über die monetäre Wertschätzung als über die andere Wertschätzung. Und dann in so ein Gespräch auch reinzugehen, wenn es zum Beispiel mit dem Arbeitgeber stattfindet und sich wirklich nochmal auch zu vergegenwärtigen, was habe ich an Investment hier reingebracht? Ja, also was ich eben damit gemeint habe, mit dem, es ist nicht vom Himmel gefallen, wie viel Jahre, wie viel Schweiß, Blut, Tränen, Ausbildung steckt da drin? Was habe ich vielleicht in ein Projekt auch an Investment reingegeben? Das ist was, was häufig Frauen nicht sehen und im Sinne der Equity-Theorie, die es in der Psychologie gibt und wir immer drauf aus sind, in einer Beziehung aus Geben und Nehmen, so unter dem Strich.
Oh, mein Magen knurrt, Entschuldigung. Ich hoffe nicht, dass es dich irritiert. Okay, dann ist gut. Das war so laut. Ich dachte, ich muss es kurz nicht dich irritieren lassen. Ja.
In der Psychologie gibt es die Equity-Theorie, die hier auch nochmal ganz relevant ist, denn spannenderweise sind Menschen immer drauf aus, in Beziehungen, die aus Geben und Nehmen bestehen, unter dem Strich sozusagen eine Ausgeglichenheit herzustellen. Das heißt, wenn jemand mehr in eine Beziehung reingibt, dann möchte er auch mehr unten raus haben, proportional eben zu einem anderen Menschen, der vielleicht oben weniger reingegeben hat und dann einen bestimmten Betrag X rausbekommt. Wir sprechen jetzt hier vom Monetären. Das gilt ebenso in Beziehungen, wo wir nicht monetär vergütet werden, sondern eher mit Anerkennung, mit Lob, mit Liebe, mit Zärtlichkeit etc. Aber jetzt mal hier im Monetären gesprochen, da haben Frauen oft Probleme zu erkennen, was ist denn an Investment von mir oben reingeflossen. Und das ist auch nochmal ein Grund dafür, weshalb sie unten denken, es ist unverschämt, den und den Betrag X rauszubekommen. Also hier tun sich Frauen sehr, sehr gut daran, nochmal zu überlegen, was habe ich denn an Mehrwert reingegeben fürs Unternehmen, für den Chef, fürs Projekt, für was auch immer.
Und dann vielleicht auch nochmal sich wirklich austauschen mit anderen Menschen. Ne, das ist ja, finde ich, auch immer in Deutschland ist ja immer noch so ein Tabuthema, Geld und Gehalt, ganz anders als jetzt in Skandinavien. Und dass man da, also gut, manchmal gibt es ja sogar diese Politik, dass man nicht, also ich glaube sogar generell, ne, dass man nicht über die unterschiedlichen Gehälter sprechen darf. Das ist generell, finde ich, auch zu hinterfragen. Aber dann muss man eben vielleicht mit Freunden drüber sprechen, die in einer ähnlichen Branche sind oder wie auch immer. Ne? Also ich finde, da hilft auch tatsächlich es sehr, wenn wir da als Frauen uns auch untereinander austauschen und auch mit Männern sich unterhalten. Ne? Also wirklich da in Austausch zu gehen und zu gucken, wo stehe ich gerade.
Ja, das macht auf jeden Fall immer Sinn. Ne? Das würde ja auch jeder Gehaltsverhandlungstrainerin raten, auf jeden Fall hier den Marktwert einmal abzuchecken. Das ist immer natürlich auch ein beliebter Tipp vorher in Vorbereitung auf ein Gespräch. Wobei das schwierig sein kann, das hat ja so seine Tücken, denn es bringt mir im Einzelfall, im einzelnen Unternehmen manchmal auch wenig, diesen Branchenwert zum Beispiel zu kennen. Das ist ein Unterschied, ob ich hier in einer 20.000 Einwohner Kleinstadt irgendwo arbeite in einem kleinen Unternehmen oder ob ich in einem Startup in Berlin Mitte arbeite oder in einem großen DAX-Konzern, mache vielleicht inhaltlich einen ähnlichen Job, bin vielleicht Softwareentwickler oder bin Content Creatorin, was auch immer man so machen kann. Und dann ist es oft schwierig, so den branchenüblichen Wert zu ermitteln, weil ich wirklich hier auf das individuelle Mikrosystem auch gucken muss, wo ich bin. Ja. Und da gibt es natürlich immer die Verhandlungsebene. Ne? Wir haben die Tariflöhne größtenteils und wir haben dann da oben drauf noch eine Verhandlungsbasis. Und da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, weswegen es hier ganz wichtig ist, da schaffen es männliche Kollegen tatsächlich häufiger, da den eigenen Wert in die Waagschale zu werfen und zu sagen, ich habe für Projekt X aber das und das und das gegeben und das ist es wert, dass ich mehr bekomme als vielleicht auch ein Kollege Y oder jemand anders, der das nicht gebracht hat.
Ja. Ja, vielen Dank, Silke. Ich hoffe, allein unsere Unterhaltung hat heute schon dazu geführt, dass unsere Zuhörerinnen und Innen, Zuhörer und Zuhörerinnen, sich da nochmal wertvoller fühlen in dem, was sie alles leisten für Familie, für Beruf und dass sie ja sich trauen, sich da auch selbst zu ermächtigen und ihren Weg da zu gehen und vielleicht auch wirklich zu gucken, dass die Rollen nicht zu überfordernd werden in der Menge, weil irgendwo müssen wir ja anfangen, auch ein bisschen auszusortieren, weil es einfach zu viele sind.
Ja, absolut. Also mir hat es auch Spaß gemacht, hier zu sein. Und ich glaube, an unserem komplexen Thema, also man hat gemerkt, wo wir überall vorbeigeschraubt sind im Rahmen unserer Argumentation und unserer Diskussion. Ich weiß gar nicht, ob wir uns einen Gefallen getan haben, das Thema so offen zu lassen, weil man jetzt einfach gemerkt hat, wie viele Kisten da aufgehen, ne? Wenn wir eigentlich über monetäre Wertschätzung von Frauen oder um das Annehmen von monetärer Vergütung sprechen wollten und wie viele Kästchen da doch irgendwie aufgegangen sind und wie viel da dran hängt. Das ist natürlich auch total aufschlussreich gewesen.
Ja, also ich finde tatsächlich, also ich glaube, wir machen unsere Podcasts immer so, deshalb ist es für uns gar nichts Neues sozusagen, dass wir wirklich breite Bogen ziehen. Genau, und unsere Hörer und Hörerinnen sind schon dran gewöhnt, insofern ich glaube,
das ist... Vielleicht mache ich mir die Sorgen auch völlig umsonst. Für mich ist das ein bisschen ungewohnt gewesen, aber überhaupt nichts Schlimmes, sondern eher, wie ich sagte, aufschlussreich, ja. Wo man auch überall hinlandet.
Ja, krass, ne? Also es ist wirklich wie ein Rattenschwanz, also, oder ein Blumenstrauß, der aufgeht an Variablen, die da noch mit reinspielen.
Ja.
Ja. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Silke. Das war sehr schön. Und danke, dass du da warst. Und ja, ich fand es sehr inspirierend mit dir.
Vielen sehr Dank. Gerne. Hat Spaß.
Schön.